HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Also ich bin aufgewacht und habe gedacht, was wäre, wenn es jetzt zu Ende wäre? Und dann habe ich gedacht, ich bin noch nicht verrückt, ich habe es doch nicht am Kopf, ich will hier raus. Also ich will leben und ich will hier raus.
Ich bin vor jetzt 38 Jahren sehr schwer krank gewesen und hatte nur eine 2%ige Überlebenschance. Ich denke, dass ich da schon dem Tod von der Schippe gesprungen bin, weil seitdem lebe ich ganz munter und fröhlich mit diversen Einschränkungen, aber immerhin, ich lebe.
Das ist einfach ein Erlebnis gewesen, was ich hatte, was mein Leben schon nachträglich sehr beeinflusst hat. Ich habe irgendwie die Angst verloren vor dem Tod. Das war das Interessante.
Das ist total ein zweites Leben. Ich feiere auch immer meinen zweiten Geburtstag. Das ist dann immer im Sommer und das wird so richtig festlich begangen.
Ich habe schon vorher mein Leben sehr geschätzt, muss ich sagen. Aber danach war mir halt noch klarer, wie fragil das Leben ist. Und von daher konnte ich es noch mehr schätzen. Und habe dann auch schon eine gewisse Verpflichtung auch gefühlt, auch mich darum zu kümmern, dass es erhalten bleibt.
Ein zweites Leben, gewonnen nach einer schweren Krankheit, einem Herzinfarkt, nach Verletzungen infolge eines Unfalls. Die meisten Menschen, die ohne allzu schwere Folgen davongekommen sind, empfinden das als Geschenk. Manche sehen es als Bestätigung ihres bisherigen Weges, als ein Ja zu ihrer Identität. Die meisten aber verändern sich, leben aufmerksamer, nehmen ihre Endlichkeit bewusster wahr. Sie freuten sich tiefer, sagen sie, fühlten Leid deutlicher und lehnten Ungerechtigkeit schärfer ab. In einigen wächst der Mut, Neues zu wagen. Für manche Künstlerinnen, für manche Künstler sind das entscheidende Inspirationsquellen. Josef Beuys zum Beispiel sah sich nach mehreren lebensgefährdenden Situationen, unter anderem im Krieg, geradezu als Auferstandener. Weil ihn im Leben nichts mehr schrecken konnte, entwickelte er die Kühnheit, in der Kunst neue Wege zu gehen. Entrinnen, gerettet werden. Das kann auch ein kollektives Schicksal sein, wie es die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, in diesem Frühjahr erleben.
Dem Tod von der Schippe springen.
In dem Satz, umgangssprachlich meist mit gewissem Staunen und Bewunderung ausgesprochen, liegt etwas Aktives. Diejenigen, denen das gelang, scheinen selbst die Kraft aufgebracht zu haben, zu springen, sich dem Tod zu entziehen, der in einer Krankheit, in psychischer Verzweiflung oder bei einem Unfall nach ihnen griff.
Also ich glaube, es ist schon ein erheblicher Anteil, ob man leben möchte oder im Innersten gehen will,
sagt die Münchner Theologin und ehemalige Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler, die vor 38 Jahren eine schwere Krankheit knapp überlebte.
Das bleibt sicher so, dass wenn man dem Tod mal sehr nahe war, er einem vertrauter ist als anderen. Ja. Er war schon mal im Raum. Er ist für eine Zeit wieder weggegangen, aber man weiß, er kommt wieder und irgendwann geht man dann mit. Das ist dann in Ordnung.
Wir erzählen von Menschen, bei denen Lebenswillen und Glück, Möglichkeiten der Medizin und Hilfe anderer, also Wissen, Verstand und Zuwendung, sich paarten, sodass sie weiterleben. Das gelingt natürlich nicht immer. Viele gehen von der Todesnähe in ein dauerhaft eingeschränktes Leben über, womöglich in Behinderung oder sogar Koma. Sie und ihre Familien, ihre Freunde müssen dann Probleme bewältigen, die womöglich die Frage aufwerfen, warum bin ich überhaupt gerettet worden? Darum geht es hier nicht, sondern darum, wie die Nähe zum Tod ein tätiges, weitgehend gesundes Leben prägen kann.
Es ist einfach ein Erlebnis gewesen, was ich hatte, was mein Leben schon nachträglich sehr beeinflusst hat. Ich habe irgendwie die Angst verloren vor dem Tod.
Martin Sauer war mit 14 Jahren auf dem Schulweg.
Und ich weiß, dass also an diesem Tag eine Lateinarbeit geschrieben wurde. Ich hatte große Angst vor dem Lehrer. Das hat mich eigentlich auch lange verfolgt. Und da war ich auch nicht mehr so konzentriert auf dem Weg zur Schule. Ja, dann kam die Straßenbahn.
Ein falscher Schritt, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Die Straßenbahn erfasst Martin. Lange Zeit ist ungewiss, ob er seine Verletzungen überlebt.
Meine Eltern waren fürchterlich besorgt. Also das war Ende 1950. Das war eine Zeit, da war die Medizin auch noch nicht so weit.
Er selbst hingegen sei in eine tiefe Ruhe eingetaucht, erzählt er.
Die Zeit, in der ich da so in der Schwebe war, das war eine nicht schlimme Zeit. Sondern das war eine Zeit, die ja so ein bisschen zwischen zwei Polen hin und her pendelte. Der eine Pol, das war das Leben mit allem, was dazu gehörte. Der andere Pol war die unendliche Ruhe, die man hatte. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, es ist alles ganz leicht erklärbar. Das ist wie ein Drogenrausch so ein bisschen gewesen. Also alle großen Probleme, die schrumpften zur Winzigkeit. Und es war eine unendliche Ruhe auf der anderen Seite. Das hat mir also tatsächlich die Angst vor dem Tod genommen. Und das hat mich wirklich so nachhaltig beeinflusst, weil ich habe viele Dinge aus ganz anderen Augen gesehen plötzlich. Es verschieben sich die Werte.
Und zwar dauerhaft, wie es scheint. Die innere Ruhe habe ihn nie verlassen, meint Martin Sauer.
Das ist geblieben, ja. Das ist über die ganze Zeit geblieben.
Dass er später Arzt wird, hat auch mit dieser Erfahrung zu tun. Er sagt, ihn trage die Gewissheit, dass er Menschen begleiten und ihnen Ängste nehmen kann. Zudem will er ein besserer Arzt sein als manche der Mediziner, die an seinem eigenen Krankenbett allzu unsensibel agierten. Mittlerweile ist Martin Sauer pensioniert. Als Hals-Nasen-Ohren-Arzt begleitete er immer wieder Patientinnen und Patienten durch lebensbedrohliche Krankheiten. Und er harrt auch oft bei Bekannten oder Verwandten in der letzten Lebensphase aus.
Jemand, der das selber schon mal durch das Fegefeuer durch ist, der ist sehr glaubwürdig. Und ich habe eigentlich immer jemanden, mit dem ich den Weg mitgehe durch die Krankheit.
Susanne Breit-Kessler, mit der wir per Videokonferenz sprechen, sind ihre eigenen Erfahrungen als Krebspatientin nahe, wenn sie andere als Seelsorgerin begleitet.
Man sorgt sich, man hat Angst und man weiß nicht, wie es wird. Und das muss man alles sagen dürfen, um wirklich mit der Krankheit umzugehen. Und da mache ich mich also wirklich zur Klagemauer und höre zu. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich rede die Dinge auch nicht klein. Also wenn es schlimm ist, dann ist es schlimm. Ja? Und wenn jemand auf dem Weg zum Tod ist, dann geht er dem Ende entgegen. Und dies wegzulügen oder zu leugnen, um es sich selber bequemer zu machen, wenn man mit so einem Menschen umgeht, das ist falsch. Dann ist man nicht wirklich Partner oder Partnerin für den oder diejenigen. Man muss aufrichtig sein.
Das gelingt auch vielen Pflegekräften. Iris Jammer erfährt das in der Klinik nach einem plötzlichen Herzstillstand. Sie ist Mitte 40, als sie vor ein paar Jahren, kurz vor Weihnachten, in der Wohnung ihres Bruders zusammenbricht.
Ich bin einfach vom Sofa gekippt.
Bis heute weiß weder sie selbst noch wissen Ärztinnen oder Ärzte, warum ihr Herz unvermittelt aufgehört hat zu schlagen.
Ich bin dankbar, dass ich überhaupt gerettet worden bin. Also das war ja ein großes Glück, dass da überhaupt Leute waren, die das konnten.
Ihre Schwägerin hatte gerade einen professionellen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und beherrscht die Griffe der Wiederbelebung. Dann eine schnelle Fahrt in die Uniklinik, tagelang Ungewissheit. Als Iris aufwacht, so sagt sie später, habe sie sofort eine Kraft in sich gespürt.
Ich will das Leben zurück.
Dieses gewonnene Leben wieder auszufüllen, dauert dann aber monatelang.
Und am Anfang war ich natürlich sehr unsicher, weil ich nicht wusste, was mein Körper mit mir macht oder was er als nächstes mit mir anstellt. So, ja, das hat mich schon sehr verunsichert. Und als ich auch diese körperlichen Kräfte noch nicht hatte und die kognitiven Kräfte auch noch nicht wieder so da waren, ja, von Konzentration und Belastbarkeit und Kondition, das war schon schwierig.
Iris Jammer, die alleine wohnt, organisiert Hilfe. Sie arbeitet in einem sozialen Beruf, sie organisiert die Jugendarbeit der Diakonie in Düsseldorf und hat Freundinnen und Freunde aus diesem Feld. Sie sind gern bereit zu helfen. Aber jemanden zu gewinnen, die oder der einfach mal da sitzt, an einem Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung ein Buch liest, während sie sich mit etwas anderem beschäftigt, das sei viel schwieriger zu organisieren. Es hätte ihr aber gut getan. Sie wollte Normalität zurückgewinnen. Und Normalität ist in dieser Lebensphase das Besondere.
Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels Lied, das Füllen eines Eimers am Brunnen, uns schlecht versiegelten Schmerz wieder aufbrechen lassen.
Nelly Sachs. Es ist der Tag der Taufe von Wolfgang Behls Tochter im Jahr 2004. Das Mädchen ist 5 Jahre alt. Sie soll katholisch getauft werden. Wolfgang Behl war selbst in einer gut katholischen Familie aufgewachsen. Die Kirche war ein stabiler und hilfreicher Faktor seiner Jugend. Seither steht er ihr allerdings kritisch gegenüber. So ringt er mit sich.
Und da war natürlich das Thema, lasse ich meine Tochter taufen oder nicht? Und da merkte ich schon, dass mich belastet, psychisch. Und dass ich am Tag vorher so ein Brennen in der Brust fühlte.
Und dann der Sonntagmorgen.
Als ich eigentlich zur Taufe mich fertig machen wollte und dann plötzlich merkte, mir bricht der kalte Schweiß aus und ich werde total unruhig.
Seine Frau sieht sofort, er ist schwer krank. Eine Ärztin, die schnell kommen kann, erkennt Herzinfarkt. In gewisser Weise hatte Wolfgang Behl erwartet, dass ihn eine Herzattacke irgendwann erwischen könnte.
Ich bin vorgewarnt, weil meine Eltern und Großeltern am Herzinfarkt gestorben sind. Ich hatte dann im Krankenhaus, ich war noch, glaube ich, eine Woche im Krankenhaus, da war das schon sehr bedrohlich. Also mit diesem Erlebnis, dass es wirklich einen sofort hinwegraffen kann, aus heiterem Himmel, wie man so schön sagt. Und mir war auch klar, das ist ein Damoklesschwert, was mich nicht mehr loslässt. Das war dann schon beängstigend. Ist aber dann nach einer gewissen Zeit einem Hinterkopfbewusstsein gewichen. Also, dass ich mich schon wieder heimisch fühlte in der Welt, aber noch wusste, ist eine wackelige Situation.
Zumal er mit 50 noch am Anfang seines Lebens als Vater steht.
Wäre schon im Jenseits ein schlechter Gedanke gewesen, wenn ich Frau und Kinder zurückgelassen hätte. Ja, nö, deswegen habe ich es auch umso mehr genossen, sie aufwachsen zu sehen.
Die Dankbarkeit für sein zweites Leben hat Wolfgang deshalb nie ganz verlassen. In manchen Momenten verschwinde dieses Gefühl eine Zeit lang im Hinterkopf, meint er, es lasse sich aber immer wieder leicht wachrufen. Auch seine Frau, Beate Kratzenstein, sieht sich davon beeinflusst.
Es hat mich wach gemacht für die Schönheit des Lebens und dass ich dafür zuständig bin, die Schönheit wahrzunehmen in dieser Familie und in dem Sein, das auch wertzuschätzen, dankbar zu sein dafür, dass seine Reise noch nicht vorbei ist hier.
Um die Lebensreise fortsetzen zu können, musste Wolfgang sich neu auf sich selbst einstellen. Er beobachtet sich seither genauer und er hörte auf, zu versuchen, der zu sein, der er gern wäre. Stattdessen wurde er der, der er tatsächlich ist.
Ich habe versucht, mich mehr zu bewegen als vorher und auch mein Tempo zu akzeptieren. Ich bin jemand, der, um schnell zu funktionieren, Druck braucht. Das ist natürlich kontraproduktiv für Herzinfarktvorbeugung und nehme mir inzwischen mehr Zeit für das Tempo, das ich habe, auch wenn ich nicht alles schaffe.
Genau, und zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und mich nicht mehr verbiege, weil das macht ja auch Stress.
Ich meine, ich habe jede Chance ergriffen, die sich mir geboten hat. Ich habe auch gegen die Krankheit, ja, vielleicht nicht gekämpft. Ich habe sie angenommen und bin mit ihr umgegangen. Aber für mich ist es schon so, dass ich mit Gottes Hilfe nochmal habe neu anfangen dürfen.
Susanne Breit-Kessler erkrankt mit Ende 20 an Krebs. Die Medizin sprach ihr 2% Überlebenschance zu. Was ihre Ärzte unbedingten Lebenswillen nannten, ist für sie eher die Bereitschaft zu suchen und immer wieder neu zu fragen, was die Krankheit bedeuten könnte. In diesem Prozess wächst sie langsam einer Heilung entgegen. Von außen betrachtet sieht ihr zweites Leben äußerst erfolgreich aus. Sie wird eine so anerkannte wie bekannte evangelische Theologin. Als Regionalbischöfin für München und Oberbayern ist sie die erste Frau als Bischöfin der Bayerischen Evangelischen Kirche. Unabhängig von ihrem beruflichen Wirken, aber hat sie in diesem zweiten Leben neue Haltungen gewonnen.
Ich habe schon Dinge geändert. Vor allen Dingen freue ich mich, wie ich zu sagen pflege, über jeden Dreck. Das ist natürlich eigentlich nicht die richtige Formulierung, aber ich freue mich einfach über alles. Ja, wenn auf dem Balkon eine Biene vorbeikommt und sich an meinen Blumen freut, dann freue ich mich auch sofort. Wenn irgendwo ein Schmetterling ist oder das Eichhörnchen zu Besuch kommt, dann kann ich mich da eine Stunde freuen. Ich kann über einen guten Scherz ewig lang lachen. Also die Intensivierung des Schönen hat dadurch schon stattgefunden.
Und andererseits ertrage sie Leid und Ungerechtigkeit, die anderen Menschen widerfahren, noch weniger als früher. Richtig auf die Palme bringe sie es, wenn in der Öffentlichkeit oder auch im privaten Gespräch Phrasen gedroschen werden über das Leid von Menschen.
Ich zum Beispiel setze unbedingt auf Wahrheit und es macht einen nicht nur beliebt, wenn man wirklich sagt, was man denkt und was man meint und was man meint wahrzunehmen.
Die Erfahrung der Todesnähe haftet an den Geretteten. Davon berichtet auch die Bibel. Etwa in der Geschichte von Lazarus, dem vielleicht bekanntesten vom Tod erretteten Menschen. Er ist schon 4 Tage lang tot, als Jesus zu seinem Grab kommt und betet.
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
Das Gesicht verhüllt mit einem Schweißtuch, weitere Tücher an Füßen und Händen, so taumelt Lazarus aus dem Grab. Es scheint so, als würde es noch lange dauern, bis er einem Alltagsleben wieder gewachsen ist. Ähnlich sieht die Theologin Susanne Breit-Kessler, eine der Frauen, die Jesus heilte.
Ich denke auch sehr an Maria Magdalena, die er ja laut Bibel von 7 bösen Geistern geheilt hat, die sie ja wahrscheinlich auch tödlich gequält haben in der Seele. Das ist ja auch ein Sterben der eigenen Art. Bis die sich wieder zurechtgefunden hat und wie die mit ihrem neuen Wertesystem überall angeeckt ist, weil sie gestört hat mit den Prioritäten, die sie gesetzt hat. Das ist nicht leicht für die Leute.
Errettete werden dadurch manchmal auch für ihre nahen Menschen schwierig, für Partner oder Partnerin, Freunde oder Kolleginnen. Daraus aber beziehen viele ihre Kraft, stoßen sogar in bisher unbekannte Gefilde vor. Der Liedermacher Konstantin Wecker dichtete, nachdem er sich in einer Kokainsucht an den Rand des Todes gebracht hatte:
Es gibt kein Leben ohne Tod. Ich bring mich wieder ein. Ich will lieber widerstehen und weiterhin verwundbar sein.
Noch weiter geht der Künstler Josef Beuys. Er balanciert mehrmals auf der Grenze zwischen Tod und Leben und gewinnt daraus einen, von außen betrachtet, kaum nachvollziehbaren Mut, die Welt der Kunst zu revolutionieren. Offen wie wenige andere berichtet er, wie Todesnähe ihn geprägt hat.
Also das ist, glaube ich, ein Erlebnis für Wandlungen innerhalb der Lebensabschnitte da gewesen.
Beuys wird 1921 in Krefeld geboren und wächst in der kleinen Stadt Kleve am Niederrhein auf. Bereits als kleines Kind fühlt er sich vom Tod angezogen. Nicht etwa traurig, sondern eher erfüllt. Manche Menschen kennen dieses Gefühl aus ihrer eigenen Kindheit. Beuys erzählt in einem Interview,
dass ich eigentlich alles gesehen hätte von der Welt. Das war ein Erlebnis, was ich mit 5 Jahren hatte. Dass also jetzt die Zeit wohl lange genug wäre und ich jetzt abtreten müsste. Dieses Erlebnis habe ich ganz stark gehabt. Und es war natürlich sicherlich nicht nur ein Krisenerlebnis, sondern auch ein Bewusstwerden in gewisser Weise.
Mit 19 Jahren, im Zweiten Weltkrieg, meldet Beuys sich dann zur Luftwaffe.
Ja, man wurde ja gelegentlich abgeschossen. Das wurde dann eine Notlandung daraus oder es wurde ein schwerer Absturz.
1944 stürzt er mit dem Kampfflugzeug über der Krim ab.
In diesem Fall war es ein schwerer Absturz.
Wieder wird er gerettet. Die Umstände werden nie ganz geklärt, aber er erzählt dramatisch, wie Tataren ihn in der Sowjetunion, also im Feindesland, am Leben erhielten. Beuys deutet sein Kriegserlebnis als Absturz und als Auferstehung, durchaus im christlichen Sinn. Daraus zieht er einen Teil seines Sendungsbewusstseins und wird den Nimbus des Erretteten immer pflegen. Zumal er nach dem Krieg aus Liebeskummer in eine Depression fällt, von der er sagt, sie hätte ihn wieder an die Grenze des Lebens gebracht. Um sich daraus zu befreien, zeichnet er. Mehrmals die Nähe, auch die Anziehungskraft des Todes gespürt zu haben, so sagt Beuys, sei ein Motor dafür, neue Wege in der Kunst zu gehen. Er betrachtet dabei nicht nur sich selbst neu, sondern auch andere Menschen. In jedem erkennt er die Schöpferkraft. Ob eine Frau Kinder erzieht, ob ein Mann als Lehrer tätig ist, eine Frau als Gärtnerin, ein Mann als Designer, jeder einzelne Mensch erschafft etwas, das jeweils einmalig ist und das nur in der Lebendigkeit möglich ist. Erst der Tod wird diese Prozesse beenden. Dass Menschen, die dem Tode nahe waren, manchmal mutiger werden, hat auch Susanne Breitkessler erfahren.
Dieses Bild an der Grenze stehen, zeigt ja auch, dass man da schon mal zumindest die Fußspitzen drüber hatte. Und wenn man schon sozusagen die Fußspitzen drüber hatte oder den Fuß in der Luft hatte, um über diese Grenze zu gehen, traut man sich im Leben mehr. Man ist deutlich weniger ängstlich. Das spüre ich auch.
Sie ist Pfarrerin und so verwundert es nicht, dass sie ganz explizit sagt, sie fühlt sich von Gott gerettet. Andere, mit denen wir sprechen, sehen eher in ihrer eigenen Lebenskraft oder in ihren Aufgaben die Ursache dafür, dass sie weiterleben durften. Der Unterschied ist dabei vielleicht nur, dass sie ihre Dankbarkeit weniger an den Himmel als an Menschen auf der Erde richten. Wolfgang Behl ist zögerlicher, hat aber, seit er den Herzinfarkt überlebt hat, auch den Eindruck, beschützt zu sein.
Vom Verstand her nicht, aber vom Gefühl her ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich einen eigentlich nicht verdienten Beistand im Leben habe. Insofern in gewisser Weise glaube ich schon.
So ist der Tod ein Teil des Lebens geworden, wie auch für den Arzt Martin Sauer und für Iris Jammer.
Aber das gehört zum Leben dazu. Also das Sterben ist eigentlich eine Sache, das ist so ein Mysterium für viele und mit sehr viel Angst verbunden. Und die habe ich nicht mehr. Und das kann ich auch vermitteln.
Und dann bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als der Mensch verstehen kann, nachvollziehen kann oder gar messen kann. So. Und das bringt irgendwie auch ein anderes Vertrauen in die Dinge und in das Leben mit sich. Und außerdem glaube ich, dass das Leben es letzten Endes schon gut mit uns meint.